Und nun zum Sport.
Vier Mannschaften stehen in den Halbfinals der Champions League und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der überraschendste Gast in dieser Runde Borussia Dortmund ist. Denn eigentlich erlebt der BVB eine äußerst wechselhafte Saison. Nach dem 1:1 gegen Leverkusen verbleibt der Club auf Platz 5 der Bundesliga. Ja, und zufrieden sind sie in Dortmund damit nicht unbedingt. Wie ergeht es der Borussia im Endspurt der Saison, die durch die Königsklasse ja eine besondere Wendung bekommen hat? Welche Rollen spielen Protagonisten wie Mats Hummels oder Trainer Terzic? Ja, und was ist drin in den Duellen mit Paris Saint-Germain? Fragen gibt es genug und deshalb wollen wir bei Und nun zum Sport ein paar Antworten liefern. Zum SZ-Fußball-Talk begrüßt diesmal Jonas Beckenkamp, das bin ich. Und meine Gäste heißen heute Freddy Röckenhaus und Philipp Seldorf. Hallo.
Hallo.
Tag.
Ja, Freddy, schön, dass du da bist. Schön, dass du da auch da bist, Philipp Seldorf. Ihr zwei kennt euch ja bestens aus mit dem BVB. Freddy, an dich die erste Frage. In Dortmund, da gibt es gerade eine brandaktuelle Entwicklung. Laut einer Ad-Hoc-Mitteilung der Borussia wird Lars Ricken als Geschäftsführer Nachfolger von Aki Watzke. Und zwar schon sehr bald. Wie bewertest du denn diese Rochade?
Ja, es ist auf jeden Fall erkennbar, dass da eine Entscheidung stattfindet zugunsten von Kontinuität, auch von weiterhin internen Lösungen. Wenn ich an Lars Ricken denke, der ja schon sehr lange auf der Bildfläche ist in Dortmund, dann fallen mir da Personen ein wie, sagen wir mal, Marco Bode von Werder Bremen. Und ich glaube, dass da auch gewisse Parallelen in der Mentalität, im Charakter da sind. Und ich glaube, das ist eine sehr clevere Entscheidung, auch wenn es für Außenseiter etwas überraschend wirkt. Es hat sich aber eigentlich in der letzten Woche schon angekündigt, dadurch, dass Thomas Broich ja verpflichtet worden ist. Der wird gar nicht mal jedem so irgendwie so geläufig sein, aber er wurde mal als der Mozart des deutschen Fußballs gehandelt, eine Zeit lang. War dann mehrfach Meister in Australien.
Man kennt ihn auch aus dem Fernsehen, ne?
Hat ihm besser gelegen und dann ist er natürlich als Experte in der obersten Schublade sozusagen angekommen. Aber das war klar, dass der auf die Dauer nicht nur über Fußball reden will, sondern da einfach weiter im Geschäft sein will. Ich glaube, das ist schon ein Hinweis darauf gewesen, dass der Lars Ricken, der ja Nachwuchskoordinator ist, ich glaube schon seit circa 10 Jahren der Nachwuchskoordinator ist, dass der möglicherweise dann eine andere Verwendung findet. Und insofern ist es ab dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so überraschend gewesen.
Teil dieser Rochade ist auch Sven Mislintat. Der ist nämlich auch zurückgekommen. Freddy, weißt du da mehr?
Ja, das ist ja eigentlich hinter verschlossenen Türen schon eine ganze Weile relativ klar, dass Aki Watzke als immer noch Geschäftsführer Sven Mislintat unbedingt zurückholen wollte. Auch da sieht man sozusagen Kontinuität, auch eine Kontinuität in dem Sinne, auch er ist ja so ein alter, gebürtiger Dortmunder. Sven Mislintat war ja bis 2017 Jahre lang, ich glaube auch irgendwie 12, 13, 14 Jahre lang schon im Scouting-Bereich beim BVB tätig, hat da wahnsinnige Verpflichtungen über die Jahre hingekriegt. Aubameyang, Lewandowski, Kagawa und Jadon Sancho nicht zu vergessen. Viele Spieler, auch Ousmane Dembélé, so ein Sorgenkind, ja, die hat alle Mislintat letztlich entdeckt, geholt. Das ist ja auch immer dann noch so eine Sache, kriegst du die Spieler in diesem Segment dann nach Dortmund. So, es war relativ klar, dass Mislintat nach Dortmund zurückgezogen ist, nach seinem Ausflug nach Amsterdam. Vorher war er ja Sportdirektor beim VfB Stuttgart und hat eigentlich diese Mannschaft, die jetzt beim VfB spielt, zum allergrößten Teil aufgebaut. Also ungefähr 10 von den Spielern beim VfB Stuttgart, unter anderem Gerassi, Führich, Anton, das sind auch alle Spieler, die Mislintat dann zu Stuttgart geholt hatte. Also insofern auch da so eine Rückkehr zu den Roots sozusagen. Also im Moment stellt sich das so dar, dass man mit Ricken, Mislintat und Terzic drei Erz-Dortmunder sozusagen auf den Positionen hat.
Deswegen auch der Name Marco Bode, der den ähnlichen Job in Bremen, glaube ich, innehat. Philipp, Frage an dich. Jetzt soll Aki Watzke ja 2025 sich zurückziehen. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass einer wie er tatsächlich da komplett herausgeht aus diesem Job, oder wird er nicht irgendwie doch noch bleiben beim BVB?
Also das sind ja zunächst mal, ist das ja noch eine Ewigkeit, bis es soweit wäre. Ende 2025, das ist nach meiner Zeitrechnung in etwa 20 Monaten im Fußball, also quasi ein Zeitalter. Da kann noch wahnsinnig viel passieren. Und Aki Watzke hat, wenn ich mich recht erinnere, immer wieder mal angekündigt, dass demnächst Schluss wäre. Und dann war es das nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, will er sich auch nicht komplett zurückziehen und Rosen züchten, sondern dann vielleicht als Präsident dem Verein immer noch zur Seite stehen. Und ich kann mir jetzt auch ganz schlecht vorstellen, dass er sich so komplett dem BVB versagt, denn das ist ja nun mal der Verein seines Herzens und ein bisschen ja auch ein Werk seines Lebens.
Einen Namen würde ich gerne noch diskutieren, Freddy. Sebastian Kehl, was ist denn da zu erwarten? Was bedeuten diese neuen Entwicklungen denn für ihn? Er war ja bisher Sportdirektor.
Ja, Sebastian Kehl ist im Moment, sagen wir mal, ein bisschen auf Tauchstation. Das ist auch völlig verständlich. Ich glaube, dass er das eigentlich als eine, mindestens als eine Kränkung empfinden wird, was da passiert. Weil er hat sich in seiner Position als Sportdirektor ganz offensichtlich schon in einer sozusagen natürlichen Nachfolge des Geschäftsführers Watzke gesehen. Also das ist auch eine Art der Denke, die zu Sebastian Kehl, zu seinen Ambitionen, zu seiner Gradlinigkeit auch passt, dass er sagt, so, da ist in diesem Unternehmen die nächste Beförderungsstufe und da will ich natürlich hin. Man hat ihm, glaube ich, auch relativ lange das Gefühl gegeben, dass das auch so laufen wird. Man hat beispielsweise Sebastian Anfang des Jahres vor eigentlich vielleicht 2-3 Monaten noch im Fernsehen gesehen, in dieser Doppelpass-Diskussionsrunde, wo er eigentlich relativ klar angekündigt hat, dass er da nachrücken will und auch denkt, dass das so passieren wird. Das ist jetzt nicht passiert. Es ist schon länger durchgesickert. Das war vielen hier in Dortmund schon länger bekannt, dass es Zweifel gibt, ob Kehl mit dieser Breite des Jobs eigentlich klarkommen würde. Sportdirektor ist ja eben ein Sportdirektor, aber um Geschäftsführer eines 500 Millionen Umsatzunternehmens zu sein, braucht es noch ein paar andere Dinge und Qualitäten. Da gab es offenbar gewisse Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Einschätzungen. Man darf nicht vergessen, Lars Ricken hat im Gegensatz ja schon so eine Art Geschäftsführung inne. Der ist ja auch Leiter des Jugendnachwuchszentrums. Er hat diese U23-Mannschaft in der dritten Liga etabliert. Er hat diverse Trainer rausgebracht. Daniel Farke zum Beispiel, der es zum Bundesliga-Trainer gebracht hat. Siebert hat es zum Bundesliga-Trainer gebracht, auch wenn er dann in Augsburg rausgeflogen ist. Er hat Spieler wie Youssoufa Moukoko mit, weiß nicht, 12 Jahren oder so nach Dortmund gelotst und hat also eigentlich die erfolgreichste zweite Mannschaft im deutschen Fußball kreiert. Das ist natürlich alles im Windschatten passiert, der ganzen Aufmerksamkeit, die immer auf der ersten Mannschaft natürlich überall liegt, das ist klar. Aber er hat Spieler wie Chris Führig, gerade Nationalspieler geworden, den hat er nach Dortmund geholt. zum Beispiel. Und er hat viele Spieler sozusagen in diesem Durchlauferhitzer der zweiten Mannschaft weiterentwickelt. Jadon Sancho zum Beispiel. Also eigentlich hat er auf einem etwas kleineren Niveau diesen Geschäftsführerjob schon gemacht, auch mit den kaufmännischen Aspekten, die da dran hängen, und auch mit der ganzen Diplomatie, die da dran hängt. Ganz so überraschend darf das eigentlich nicht sein, wenn man dann auf den Namen Lars Ricken kommt, obwohl er nie so richtig gehandelt worden ist. Liegt auch ein bisschen an Ricken und seiner dezenten Art. Sebastian Kehl hat dagegen den Job immer sehr offensiv angestrebt. Vielleicht im Nachhinein betrachtet fast zu offensiv.
Aus neutraler Sicht kann ich dem nur beipflichten. Ich halte das für für einen Schock, den er da erlitten hat. Gerade sicherlich jetzt nicht unvorbereitet am heutigen Montagvormittag, aber das war ja sein Ehrgeiz und sein Wunsch, in diesem Verein aus der Position, die ja schon eine sehr gehobene Position ist, aufzusteigen. Und jetzt ist halt Lars Ricken quasi an ihm vorbei befördert worden. Das ist natürlich, glaube ich, schon für ihn und sein Ego, das ja kein geringes ist, schwer zu nehmen. Aber da wird sicherlich auch noch drüber zu reden sein, schätze ich.
Es ist ja noch schlimmer eigentlich, weil es ist ja jetzt auch noch gesagt worden, okay, der Vertrag von Kehl läuft 2025 aus. Das ist heute mit bekannt gegeben worden, dass jetzt Lars Ricken mit Sebastian Kehl über die Verlängerung seines Vertrages verhandeln soll. Das grenzt schon an eine Demütigung, das im gleichen Atemzug mit der Beförderung dann gleich auch noch zu sagen.
Und dann kommt noch Sven Mislintat dazu, der ja nun auch einen gewissen expansiven Arbeitsstil hat und ja auch im Grunde das gleiche Metier dann betreibt wie Sebastian Kehl. Also da sind eigentlich Konflikte programmiert oder vielleicht eben dann auch ein Rückzug von Kehl. Das würde ich jetzt mal so aus abstrakter Konstruktion der Situation, würde ich das nicht ausschließen wollen.
Ja, da hat Philipp vollkommen recht. Das ist natürlich genau der Punkt, dass die dritte Personalie sozusagen dann auch noch da reinschlägt, nämlich nicht nur, dass Ricken vorbeizieht, dass Thomas Broich den Job von Ricken schon übernimmt, sondern dann eben die Rückkehr von Sven Mislintat hat. Und das hat jetzt auch relativ lange gedauert, das überhaupt irgendwie mal so zurechtzuzurren, weil natürlich Mislintat gesagt hat, wenn ich komme, dann will ich die Oberhoheit über die Kaderplanung. Ich bestimme, wer geholt wird. Vielleicht zusammen mit dem Trainer. Jetzt muss man wissen, dass Sven Mislintat und Edin Terzic, also der Trainer beim BVB, enge Freunde sind. Die haben zusammen das Scouting in der Ära Jürgen Klopp gemacht und vieles von dem Glanz und dem Ruhm und der schönen nostalgischen Erinnerung an Jürgen Klopp hängt halt auch an den beiden und ihren gemeinsamen Scouting-Entdeckungen und ihrer Arbeit im Nachwuchsbereich. Jetzt kommt der zurück und erwartet, dass er den Sportbereich allein macht. Damit scheint er sich durchgesetzt zu haben. Ansonsten wäre heute nicht verkündet worden, dass er auch zurückkehrt. Und zwar auch schon zum 1. Mai. Das heißt, Vorbereitungsphase für die nächste Saison. Wenn ich dann gucke, was ist der Korridor dann eigentlich für die Arbeit von Sebastian Kehl? Du nimmst ihm sozusagen eigentlich den Kernbereich seines Jobs, nimmst du ihm ja weg. Was soll da übrig bleiben? Das zu definieren wird, glaube ich, kaum möglich sein.
Also ganz schwierige Personalrochaden in Dortmund. Das ist aber jetzt nur, was die Clubführung anbetrifft. Ich würde auch gerne über Sportliche sprechen, weil ihr gerade von Sebastian Kehl erzählt habt. Mir ist da noch ein Bild in Erinnerung aus Madrid bei Atletico, als er dann mit diesem Straßenkämpfer Diego Simeone aneinander geriet. Also er hat sich da schon sehr breitbeinig da auch hingestellt.
Da hat er eine gute Figur gemacht.
Da sah er wirklich dann sehr, sehr widerstandsfähig aus. Aber was mich so gewundert hat, Dortmund gewann dieses Spiel 4-2 gegen Atletico. Das war dann das Rückspiel. Freddy, wie kann es denn passieren, dass der BVB so aufspielt plötzlich? Nach einer Saison, in der es doch auch auf und wie immer wieder auch abging.
Na, man sollte ja nicht vergessen, dass die Geschichte in der Champions League eigentlich die ganze Saison fast von Anfang an, vom zweiten Spiel an, ähnlich erfolgreich war. Und auch so war, dass man sich oft gefragt hat, ist das eigentlich dieselbe Mannschaft, die da spielt? Ist das dieselbe Mentalität? Insofern ist also der Auftritt Atletico ist eine Fortsetzung gewesen. Man darf nicht vergessen, Dortmund hat die Gruppe gewonnen gegen Paris Saint-Germain, also den Halbfinalgegner, den nächsten Gegner, und gegen Newcastle und Milan. Das war schon genau das, was überhaupt nicht erwartet worden ist. Auch wenn Dortmund von Anfang an sich besser präsentiert hätte, war das eine Gruppe, wo alle gesagt haben, Todesgruppe. Also das kann jetzt eigentlich nicht mehr überraschen. Was überraschend ist, ist diese Schwankung. Jetzt kann man sagen, im Moment geht es ein bisschen besser. Da ist zwar immer noch eine gewisse Diskrepanz zwischen den Leistungen in der Bundesliga und der Champions League, aber eigentlich hat sich das in der Rückrunde etwas angenähert, sagen wir mal. Erklären kann das keiner in Dortmund. Aber natürlich ist ein Schlüssel, dass immer gesagt wird, wir haben uns personell vor allen Dingen im letzten Sommer, aber vielleicht auch in dem Sommer davor, nicht so optimal verstärkt, wie das beispielsweise Stuttgart, Leverkusen, natürlich auch Leipzig hingekriegt haben. Das ist natürlich auch etwas, was im Moment Sebastian Kehl auch ein bisschen auf die Füße fällt.
Es gab ja trotzdem auch einen Sieg in München nach irgendwie gefühlten 10 Jahren mal wieder. Philipp, wie ist denn deine Sicht da drauf? Also diese Schwankungen hat es Freddy genannt, Amplitudenmannschaft, das schreiben wir ja auch ganz gerne mal. Also eine Mannschaft, die den FC Bayern besiegt und dann aber wiederum nach vorne wenig zustande kriegt in anderen Spielen.
Also Amplitudenmannschaft, das sagt man, glaube ich, nur in unserer Redaktion und sonst sagt das kein Mensch auf der Welt. Aber es gibt natürlich in der Tat gerade im Alltagsbetrieb diese Höhen und Tiefen, die fallen wirklich auf. Die BVB ist ja unberechenbar geworden, gerade auch zum Beispiel für diejenigen, die wöchentliche Ergebnistipps abgeben. In der Liga war 0,0 Verlass auf die Dortmunder. Ich glaube, dass das ja natürlich auch einem gewissen aufreibenden, nicht Lebensstil, aber Spielstil folgt und dass der BVB eben auch eine Mannschaft hat, die jetzt nicht nur aus, sagen wir mal, total stabilen Klassenspielern besteht. Das klingt jetzt herabsetzend, meine ich aber gar nicht unbedingt so. Aber es ist eben nicht die, sagen wir mal, allererste Wahl des deutschen Fußballs. Und Sebastian Kehl hat eben sehr stark auf deutsche Spieler gesetzt. Nicht? Er hat Niklas Süle geholt, Nico Schlotterbeck, Emre Can bekam das Vertrauen, Julian Brandt wurde auch jetzt wieder verlängert. Und das ist ja auch gut so, wie man in den letzten Tagen und Wochen gesehen hat. Es führt aber gleichzeitig eben dazu, dass manchmal die Ansprüche höher sind als das Leistungsvermögen. So kommt es mir jedenfalls öfter mal vor. Und auch der DFB ist so wie die Bayern auch so ein bisschen das Opfer der Erwartungen, die sie selber setzen und die aber dann sozusagen auf sie reflektiert werden vom Publikum und von der Presse oder von den Medien. Und das erzeugt immer so den Eindruck, als herrsche da Unruhe und als gäbe es eine große Unzufriedenheit. Und da muss ich sagen, finde ich, reagiert der Club ja teilweise auch sehr stark und sehr, sehr selbstbewusst. Ich glaube, an einigen anderen Adressen hätte Edin Terzic eben diese manchmal eben unbefriedigenden Alltagsergebnisse vielleicht gar nicht mehr überstanden. Und es gab ja immer wieder solche Rufe, jetzt wackelt er aber wirklich und so. Und wer steht da immer noch an der Seitenlinie und genießt ja auch offensichtlich mindestens den Rückhalt von Aki Watzke? Das ist eben Edin Terzic. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für beide Seiten, also für den Club und für den betroffenen Trainer, eben auch etwas Verbindendes ist, dass das in der Zukunft helfen wird, das den Trainer auch stärker macht. Und denn der lernt ja auch in dieser Position dazu. Wie alle Trainer von großen Clubs, die noch relativ jung sind, müssen die eben auch ja diese harten Zeiten miterleben und überstehen. Und das könnte jetzt der Fall sein.
Freddy, wie sieht man denn in Dortmund, wie sehen die Menschen auch diesen Trainer, der ja einer von ihnen ist, der aus der Kurve kommt und gleichzeitig eine Mannschaft trainiert, der manchmal spielerisch wenig einfällt nach vorne, bei allem Talent. Also wie ist sozusagen das Standing eigentlich in Dortmund von Edin Terzic?
Ja, das Standing, man denkt dann immer, dass das Standing so großartig sein müsste, weil der einer von uns ist. Ich fürchte manchmal, das ist in vielen großen Clubs gar nicht so, dass du einen besonderen Rückhalt hast, wenn du sozusagen aus dem Verein, aus der eigenen Anhängerschaft aufgestiegen bist. Mir fällt das immer auf, dass es Spielern wie früher übrigens auch Lars Ricken, dann später Marco Reus, auch kommt ja auch aus der Jugend vom BVB, Mario Götze, es fällt Spielern, die aus dem Verein sozusagen scheinbar kommen, oft gar nicht so leicht, die Sympathien zu halten. Ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, aber ich würde das auch auf Terzic anwenden. Das muss man auch in dem größeren Zusammenhang sehen, dass eigentlich nach Jürgen Klopp jeder Trainer irgendwie auf irgendeine Art und Weise durchgefallen ist, inklusive des direkten Nachfolgers Thomas Tuchel, der zwar sportlich relativ erfolgreich war, vor allen Dingen in seinem ersten Jahr. Im zweiten Jahr ist er immerhin Pokalsieger geworden und dann 3 Tage später entlassen worden. Aber diese, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen den eigentlich zählbaren Ergebnissen bei Tuchel und dem, was dann auf der menschlichen Seite, sagen wir mal, auch so rüberkommt, die scheint es ja jetzt in München auch gerade zu geben. Aber das ist auch eine Ferndiagnose von mir. Grundsätzlich war kein Trainer so richtig wohl gelitten und obwohl Dortmund so oft Vizemeister geworden ist, sie wären halt gerne mal Meister geworden. Und das hat halt auch unter Lucien Favre nicht geklappt, der dann noch die längste Halbwertszeit hatte in Dortmund. Also Terzic ist da in einer Position, die in Dortmund eigentlich seit Jürgen Klopp in den Augen vieler Hardcore-Fans sowieso nicht mehr besetzbar ist. Also ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht so richtig, wer das noch machen sollte. Solange Julian Nagelsmann nicht da ist, kann man immer sagen, ja, der wäre ein guter Trainer für Dortmund gewesen. Aber in Wirklichkeit ist es wohl eher so, dass wenn er dann da gewesen wäre, man dann auch wieder irgendwas zu meckern gehabt hätte. Ob die spielerische Entwicklung der Mannschaft unter Terzic wirklich so schlecht ist, ich mag das eigentlich gar nicht so richtig beurteilen, weil auf der anderen Seite gegen spielerisch anerkannt sehr starke Mannschaften wie Eindhoven zum Beispiel, Achtelfinale gehe ich nach Eindhoven, gegen so ickelige Mannschaften wie Atletico Madrid hat Dortmund im Rückspiel schon 4 Tore geschossen, insgesamt 5. Wer schießt denn in 2 Spielen 5 Tore gegen Atletico?
Es waren ja noch viel mehr Tore möglich gegen Atletico.
Und es waren noch mehr möglich, sowohl im ersten Spiel als auch im zweiten. Das Interessante ist, dass das eben nicht so richtig unter einen Hut zu kriegen ist. Man hat den Eindruck, Terzic hat manchmal schon das richtige Rezept, auch spielerisch. Und hat halt die richtigen Worte und stellt auch dann intelligent auf, hat intelligente Anweisungen, gerade auch im offensiven Spiel. Und dann klappt es wieder nicht. Man kann auch nicht mal sagen, ja, gegen die starken Gegner funktioniert es besser, weil gegen VfB Stuttgart haben sie 3-mal in dieser Saison verloren, inklusive eines DFB-Pokalspiels, und sind eigentlich ziemlich entzaubert gewesen. Und auf der anderen Seite, wie du es schon sagtest, sie haben bei Bayern München gewonnen und haben diese ganzen Champions-League-Erfolge. Und sie haben auch gegen Leverkusen übrigens 2-mal nicht verloren, sondern 2-mal 1-1 gespielt. hat auch kaum jemand vorzuweisen. Also es ist ein Rätsel. Und ich finde, dieser Kurs von Kontinuität, der sich jetzt gerade auch personell durch diese Entscheidungen mit Ricken und Mislintat darstellt, der spricht auch aus diesem Festhalten an Terzic, einfach zu sagen, wir wollen nicht ständig den Trainer auswechseln, wir sind der Meinung, der kann das, und auf die Dauer muss dann eben der eine oder andere Spieler weichen. Das ist also eine Haltung, die kennt man eher vom SC Freiburg. Und vielleicht inspiriert das Aki Watzke auch.
Das ist eigentlich ein interessanter Blick auch auf das Personal. Und da fällt mir jetzt beispielsweise auch noch einer ein, Niklas Süle, der da gekommen ist und jetzt aber kaum spielt. Und dann sprechen wir auch schon über die Defensive, Philipp. Dortmund hat immer noch die, glaube ich, drittbeste Abwehr der Bundesliga. Und trotzdem grätschen da manchmal Leute ins Leere. Nico Schlotterbeck nicht immer ganz glücklich. Mats Hummels zuletzt aber wieder super stark. Wie stabil sind die Dortmunder da?
Naja, das ist ihr Stil, das Grätschen. Ich glaube, keine Mannschaft in Deutschland grätscht so viel wie der BVB. Jedenfalls seine zentralen Verteidiger, Hummels und Schlotterbeck vorneweg. Ich glaube, das findest du selbst bei Waldhof Mannheim in der dritten Liga nicht. Und die sind ja nun die Erfinder. Man denkt an Schlindwein und Kohler und dergleichen. Aber weg mal vom Scherzen. Ja, ich finde eigentlich, dass diese Mannschaft hinten recht stabil gebaut ist. Die haben halt auch zwei echte Außenverteidiger. Das ist ja schon mal viel wert. Also jedenfalls zurzeit mit Rierson und Madsen. Das sind schon echt anständige und verlässliche Lösungen. Es gibt wahrscheinlich auf der Welt noch bessere, und das wird einem wahrscheinlich jetzt sofort vorgeworfen, dass man, dass ich die für mindestens passabel erkläre, aber so ist das im Fußball. Was ich interessant finde, ist die Rolle von Mats Hummels, die ja Jahr für Jahr immer irgendwie diskutabel ist, weil er natürlich auch immer wieder zu spät am Tatort erscheint, und dann macht er mal einen Foul, unter Umständen gibt es dann auch einen Elfmeter oder eine wirklich heikle Freistoßsituation, und dann fällt er eben immer wieder mit heldenhaften Kunststücken auf, also sowohl was das Verteidigen wie auch das Passspiel angeht. Da verwirklicht er wirklich seine eigene Legende manchmal. Und so wie die Zeichen jetzt stehen, hat er ja dann doch auch immer noch so viel Spaß am Fußball, dass er seinen Gedanken an ein Karriereende doch offenbar wieder revidiert und zum Weitermachen bereit ist. Und man muss wirklich sagen, der hat sich doch auch im Laufe der Saison ungemein bewährt. Und hat letztlich den Teilzeitjob, den er zwischenzeitlich nur inne hatte, dann doch wieder in eine Vollzeitstelle verwandelt, Kraftleistung. Und das ist ja mindestens respektabel. Und Ähnliches gilt ja eigentlich dann auch für Nico Schlotterbeck, der immer so ein bisschen leichtfertig wirkt, mit seinen Vorstößen auch sich manchmal selbst überschätzt. Aber der eben mit diesem leidenschaftlichen, kämpferischen Stil dann auch was total Mitreißendes hat und damit auch den Stil der ganzen Mannschaft auch beeinflusst und prägt. Und das ist jetzt so ein Merkmal des BVB geworden. Und gestern Abend war das ja wunderbar zu sehen in dieser Schlussphase des Spiels gegen Leverkusen, wo die Dortmunder wirklich mit höchster Passion die Führung zu verteidigen versucht haben. Es ist ihnen dann nicht gelungen, weil Leverkusen halt dann doch noch einen guten Moment erwischt hat. Hinterher gab es Riesenvorwürfe von Hummels an Marcel Sabitzer, weil er den Josip Stanisic hat entkommen lassen. Aber wenn man sich die Szene 8-mal anguckt, dann weiß ich gar nicht, was man jetzt Sabitzer vorwerfen muss. Das war einfach auch eine echt brillante Flucht, die Stanisic hin zum Ball unternommen hat. Aber der Ärger, den Hummels da ausgestrahlt hat, der sprach ja dann für sich und zeugte eben auch so von der Hingabe, die eben ihm zu eigen ist und die ihn ja wahrscheinlich dann eben auch bei der Stange bleiben lässt.
Dann würde ich den Ball gerne nochmal an Freddy spielen in Sachen Hummels und auch Marco Reus. Ist ja auch noch so ein Vereinsidol, kann man schon sagen. Wie sieht's denn aus mit den Verträgen? Hörst du da was aus Dortmund? Spielt der Mats Hummels noch ein Jahr? Was ist mit Marco Reus, der mehr auf der Bank sitzt im Moment? Wie sind die Perspektiven?
Na, ob Marco Reus sich das länger antun will, ein Wechselspieler zu sein, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Das kann, glaube ich, im Moment keiner so richtig beurteilen, wahrscheinlich er selbst auch nicht. Bei Mats Hummels hat sich die Situation ja jetzt gewandelt. Man merkt ihm in der Tat wirklich auch durch die Körpersprache, auch durch das Verhalten zum Beispiel Mitspielern gegenüber, auch nach den Spielen, man merkt ihm so einen neuen Enthusiasmus an. Also ich habe den Eindruck, der will unbedingt noch nominiert werden für die EM. Und selbst wenn er das nicht würde, kann ich mir sogar vorstellen, dass er in Dortmund einfach mal nochmal weitermacht. Das ist ein Typ, der einen Instinkt hat für seinen Fußball, für den Stand der Dinge und der so Strömungen zulässt bei sich selbst, der aber auch Strömungen insgesamt gut auffängt. Die haben jetzt vielleicht auch durch den Trainer, durch Terzic, eine ganz ordentliche Balance hingekriegt in der Abwehrarbeit zwischen Schlotterbeck und Hummels. Dem zu langsamen Hummels, der eine wahnsinnige Antizipationskraft aber hat und diesem oft zu ungestümen, etwas immer noch etwas jugendlich wirkenden Schlotterbeck, der viel moderner spielt. Aber die haben eigentlich eine Kombination miteinander gefunden, die gut funktioniert, die sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Das Ausgleichen dieser Geschwindigkeitsmankos, die Mats Hummels immer schon hatte, das hat nichts mit seinem Alter zu tun, er war auch mit 18 nicht schneller. Und andererseits eben dieser Fähigkeit von Hummels, das Spiel zu lesen und eigentlich doch meistens so positioniert zu sein, dass er nicht wirklich in Laufduelle muss gegen Leute, die auf 100 Meter eine Sekunde schneller sind. Es gibt ja immer mehr Usain Bolts im Fußball. Das ist ja quasi die ganz große Mode, ist ja, alle werden immer schneller.
Ja, einer fällt mir ein, der kommt nächste Woche nach Dortmund, Kylian Mbappé.
Ja, aber das ist natürlich jetzt auch ein Spieler, der sehr stark über Halbpositionen und Flügel kommt und kein klassischer Gegenspieler, mit dem es nur der Innenverteidiger zu tun hat. Also da würde ich auch immer denken, Schlotterbeck kann da besser mithalten und Mbappé kannst du sowieso nur im Doppelpack mindestens.
Ja, mindestens ist das richtige Wort. Manchmal reicht auch ein Quartett nicht aus, ne?
Das ist ja auch ein Sonderfall. Also man darf jetzt auch nicht denken, dass es allzu viele Mbappés gibt, mit denen es Mats Hummels zu tun kriegt.
Ich würde trotzdem gerne noch zum Schluss von Philipp vielleicht nochmal hören. Ja, wie ist denn die Aussicht jetzt in diesem Spiel gegen PSG? Ist das jetzt ein guter Gegner für den BVB oder ein saugefährlicher?
Ich glaube, dass das natürlich ein gefährlicher Gegner ist. Was anderes kann man erwarten von dem Halbfinale, wenn der französische Meister kommt. Und PSG ist ja in diesem Jahr oder vor dieser Saison gewaltig umgebaut worden. Das Zirkushafte, das hat man vertrieben und ersetzt mehr auf französische Spieler und auf eigene Spieler. Und das finde ich, so aus der Ferne gesehen, bewährt sich total. Natürlich ist PSG unglaublich gefährlich in der Offensive und wahnsinnig schnelle und intelligente Spitzen. Ja, Dembélé, wie heißt der Linksaußen? Ich denke immer, der heißt Barcelo, aber genau so heißt er gar nicht. Ist auch jetzt vielleicht nicht so entscheidend, aber das sind wirklich grandiose Angreifer und das wird natürlich sehr schwer, sich gegen die zu behaupten. Andererseits ist es halt genau so eine Herausforderung, wie sie eben auch Leute wie Hummels und Schlotterbeck ja zu schätzen wissen und woran man auch größer werden kann in solchen Spielen. Und ich finde, dass die Chancen absolut gegeben sind, PSG zu besiegen. Vielleicht ist es ein bisschen unglücklich, dass man zuerst zu Hause spielt und dann in Paris. Trotzdem finde ich, kann der BVB das schaffen? Und ich sehe die Mannschaft auch nicht als Außenseiter unbedingt. Also vielleicht ein kleiner Vorsprung für Paris, aber auch nur ein kleiner.
Also Borussia Dortmund steht vor entscheidenden Duellen. Und das Schöne ist, keiner weiß, wie es ausgeht, auch wir nicht. Zwei Duelle gegen PSG könnten diese wechselhafte Saison noch in eine durchaus sehr gute, triumphale umwandeln. Wie sich der BVB kommende Woche gegen Paris im Halbfinale der Champions League schlägt, wird uns dann bestimmt Freddy wieder erklären. Und auch von Philipp lesen wir bestimmt noch ausführliche Berichte über dieses erstaunliche Team. Ich sage jetzt mal Danke an euch und Shoutout auch an unsere Produzentin Annika Binger. Wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast@sz.de. Danke fürs Einschalten und Glück auf!